Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Unser Podcast-Sponsor KVIT erbringt Next Level IT Services für Ihr KMU. Ultraschnell, ultrasicher und 100% klimaneutral. Mit garantiert nur 7 Minuten Reaktionszeit und nicht mehr als einer Stunde Lösungszeit bietet KVIT den schnellsten IT-Service der Schweiz. Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter kvit.ch/5a. Heute ist der 13. Februar 2025. Zum Glück ist es ein Donnerstag und kein Freitag. Mein Gast heute Morgen im 5a-Podcast ist der Reto Gurtner. Der Reto Gurtner ist CEO und Gründer von der Softwarefirma Bambit. Bambit baut Digital Commerce Ökosystem für ihre Kunden auf der Basis von Individualsoftware und aufbauend auf einer eigens entwickelten Plattform, die sich Puzzle nennt. Über das werden wir dann in dem Podcast sicher noch ausführlich reden. Die Firma ist im November 2006, also jetzt vor gut 8 Jahren, gegründet worden, hat ihren Sitz in Bern und beschäftigt 12 Mitarbeitende. Guten Morgen, Reto. Ich freue mich sehr, dich hier in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Ja, guten Morgen, Urs. Grosses Merci auch von mir an dich. Ich freue mich da, mit dir ein Gespräch dürfen zu führen über unser Unternehmen. Ja, zu mir selber. Ich bin in ein paar Wochen 40-jährig und bin ursprünglich im Seeland aufgewachsen, bin aber jetzt seit rund 15 Jahre in der Region Bern ansässig. Ich habe privat eine 6-jährige Tochter und eine Partnerin und das füllt mich neben meinem unternehmerischen Tätigsein natürlich sehr gut aus, zeitlich.
Erzähl mal deinen beruflichen Weg. Also, du hast jetzt ja gesagt, du bist jetzt 40. Die Firma ist 8 Jahre alt. Das heisst, du bist etwa 32 gewesen, wo du die gegründet hast. Da hat es wahrscheinlich noch Zeit davor gegeben.
Ja, die Zeit von meinem beruflichen Weg, die hat eigentlich sehr früh gestartet. Ich gehöre so zu den Menschen, die schon im Kinderzimmer die Liebe zur IT entdeckt haben. Okay. Und ich hatte das Glück gehabt, in einer Familie aufzuwachsen, wo Technologie sehr einfach zugänglich war. Und so habe ich etwa mit 7, 8, so nach Zählungen von meinen Eltern, ja eigentlich intensiv angefangen, mit dem Amiga 500 rumzuspielen. Okay. Und ja, ich glaube, das, was mich an diesem Gerät fasziniert hat, ist einerseits, was es ja alles für Möglichkeiten gegeben hat. Und mir hat aber schon dort irgendwo wie die Frage umtreibt, ja, was kann ich jetzt mit dem machen? Also es nicht unbedingt als Spielzeug einsetzen, sondern irgendwo, ja, was kann ich für Probleme mit dem lösen?
Also und, du hast nicht einfach nur Computergames gespielt drauf?
Nein, selbstverständlich hat es das auch gegeben. Also ich hatte auch einen Joystick, aber ich habe in dem Sinne dann auch umzeichnen und drucken und all die Sachen, die ja dann halt so ein bisschen Stand der Technik waren.
Gut, und wie ist es dann weitergegangen?
Ja? Ja, die Neugier hat mich eigentlich nachher weitergetrieben, so dass ich dann ein bisschen später als Jugendlicher im Kinderzimmer angefangen zu programmieren. So ein bisschen Visual Basic war dann das Thema gewesen. Und, hat durch das durch auch so ein bisschen mein erstes Side-Business können aufbauen zu Gimmerzeiten als Computerdoktor, wo er zum Teil dort auch schon so erste Individualsoftware, Aufträge gehabt, so unter anderem für eine Lebensberaterin, die eine Software braucht, die einen geholfen hat, die Berichte zu generieren. Aha. Und das ist natürlich dann auch die Zeit gewesen, wo das Internet, ja, langsam ist gekommen, oder? Also dann hat, das Internet noch lustige Geräusche gemacht und, die Mutter ist ja auch behässig geworden, weil sie nicht können telefonieren, wenn ich da oben gesurft habe. Genau. Und, dort ist dann so ein bisschen die ja, die Faszination für Webtechnologie bei mir so ein bisschen langsam entstanden.
Kostet hat es ja auch noch damals ziemlich
Kostet jetzt auch noch,
deutlich,
genau,
oder?
ja,
Ja,
richtig,
ja.
ja, da hast du aber noch die teuren Abrechnungen haben sie Monat bekommen, ganz genau,
Ja,
richtig.
okay.
Und ja, also durch das aus ist für mich wie relativ schnell klar gewesen, dass ich nach dem Wirtschaftsgymnasium irgendetwas in Richtung IT machen will. Habe halt zuerst angefangen an der Universität Zürich mit einem Studium in Wirtschaftsinformatik. Und habe dann aber, ja, für mich relativ schnell so ein bisschen rausgespürt, ja, das ist recht viel Wirtschaft und für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Technologie und Informatik. Und habe wie das Bedürfnis gehabt, wie zuerst mal noch so richtige Technik runterzusteigen. Weil ich wieder Eindruck hatte, ja, hey, Wirtschaftswissen, das kann ich mir später immer noch aneignen, aber Technologiewissen ist das, was ich irgendwo zuerst erarbeiten wollte. Und habe so einen fliegenden Wechsel gemacht an die Fachhochschule und habe dort ja, als Ingenieur mit A geschrieben in Informatik, dann in dem Sinne irgendwann abgeschlossen. Genau.
Aha. Was sagst du als Ingenieur mit E geschrieben?
Genau, ja,
Also wie
im
das
Bernisch
Berndeutsch
mit
ist,
A,
oder was? Ah, okay. Ja, jetzt, das,
genau.
jetzt habe ich ja gerade, was mir aufgefallen ist, dass auf eurer Webseite sehr viele berndeutsche Brüche drauf sind, oder?
Richtig, ja, genau. Das
Okay,
ist so
also
ein
du
bisschen, mit
bist
dem
da
spielen
sehr...
wir ein bisschen. Genau, richtig, ja.
Okay, gut, wunderbar.
Ja,
Also, da hast du das Studium gemacht und wie ist es nachher beruflich dann losgegangen?
Also hier habe ich das Glück gehabt, dass ich parallel zum Studium schon so ein bisschen einen beruflichen Einstieg habe gefunden habe. Also auf der einen Seite habe ich auch schon während dem Gymnasium im Unternehmen, wo mein Vater Geschäftsführer war, durfte, ja, mitarbeiten. Da bin ich so in den
Ja.
Mittwochnachmittagen auch bei der IT-Abteilung aushelfen, mit Clients installieren und Server. Und später habe ich dann auch das erste CMS programmiert für die Unternehmung. Und auch während dem Studium habe ich dann für mich so ein bisschen gemerkt, hey, jetzt bin ich da mal 2, 3 Jahre dran gewesen, jetzt werde ich mal einen Break machen. Und bin dann ein Jahr lang bei einer Firma ein Praktikum machen, Firma Rolotec, die sich mit Börsinformationssystemen beschäftigt hat. Und habe das Glück gehabt, ja, relativ schnell dürfen in ein grosses Plattformprojekt reinzurutschen. Und dann haben wir dann eigentlich cash.ch dürfen neu bauen, also das grosse Börsinformationsportal. Und so ist so das Studium, Berufsübergang relativ fließend gsi bei mir. Also dann auch so in den letzten Semestern vom Studium immer parallel dann auch noch bei dieser Rolotec weitergearbeitet. Und habe dann, wo das fertig war mit dem Studium, das Bedürfnis gehabt, in die grosse, weite Welt rauszugehen. Und habe dann von Bio auf Bern geschafft, zu einer Firma, die bei dir auch schon im Podcast war, bei der Firma Garayo, oder Defu hast du auch schon zu Gast gehabt.
Absolut, ja, genau,
Genau.
ja.
Und habe auch dort angefangen, im 2009 ist es, glaube ich, als Softwareentwickler. Genau. Und,
Wie
ja.
lange bist du denn bei der Garayo, ja?
Ich bin dann 7 Jahre dort dabei gewesen.
Ah,
Und
doch,
das ist,
echte Zeit, ja.
ja, und das ist eine sehr spannende Zeit gewesen, weil, ja, als ich angefangen habe, ist die Firma auch, ja, so 50 Mitarbeitende gewesen, über alles, über. Also schon ein recht mittelständisches Unternehmen. Und in diesen 7 Jahren hat sich das Unternehmen dann so weiterentwickelt, dass es am Schluss auch über 140 Mitarbeitende waren. Und
Ja.
das hat natürlich mir in diesem Wachstum innen ganz viele spannende Chancen eröffnet. Also ich habe dann in
Ja.
diesen 7 Jahren den Weg gemacht vom Entwickler zum Lead-Entwickler, Architekt, Berater, Verkäufer und so weiter. Und am Schluss nach diesen 7 Jahren bin ich Partner gewesen und habe das Team Online-Portal oder Online-Portals geführt, wo rund 18 Leute dann umfasst hat. Also sehr, ja, sagen, ein cooler Weg, den ich in diesen 7 Jahren durfte mitmachen. Einerseits durch das Wachstum, das das Unternehmen hatte, und andererseits auch durch den, ja, den Groove, der dort drinnen geherrscht hatte.
Okay, jetzt bist du bei Bambit, das heisst, du hast selber eine Firma gegründet. Was hat dich
Richtig,
denn von Garayo weggebracht, sagen wir es mal so?
ja. Ja, ich habe irgendwann komische Visionen bekommen. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich zum Arzt oder eine Firma gründen. Und habe dann
Ja,
zweiteres
ja.
gemacht. Das ist dann so der Weg gewesen. Genau. Ja, ich glaube, so ein bisschen das, was mich in diese Rolle getrieben hat oder mich an dieser Rolle interessiert hat, ist sicher ein bisschen mein Umfeld, wo ich drinnen bin aufgewachsen. Ich habe das Glück gehabt, in einer Familie aufzuwachsen, wo verschiedenste Leute selber auch unternehmerisch tätig waren. Das hat irgendwo schon angefangen beim Grossvater, der mit seinem Bruder zusammen so ein Unternehmen gehabt hat, der so Brüggiwagen gebaut hat. Das sind so Anhänger für hinten an Traktoren. Also er ist selber schon so in diesem Umfeld unterwegs gewesen. Mein Vater hat auch eigentlich einen Ingenieurhintergrund, ist aber dann über 30 Jahre Geschäftsführer gewesen von einem grösseren KMU mit rund 200 Mitarbeitenden. Ich hatte einen Onkel gehabt, der selber eine Zahnarztpraxis gehabt und so weiter. Und ich nehme an, das hat mich ein Stück weit geprägt. Weil halt, ja, ja. Sag jetzt an einem Familientisch, hast du immer gewisse Themen, die Familie prägen. Und wenn du eine Familie hast, die sich sehr für Sport interessiert, hast du halt vielleicht mehr den Zugang zu dem. Und bei uns ist es vielleicht genau, eher so ja. die unternehmerischen Themen gewesen, die mich sicher ein bisschen gereizt haben, das irgendwie auch selber nachher können auszuleben. Und das ist so ein bisschen.
Das hast du bei der Gerei auch weniger können.
Mal, das habe ich,
also, du hast ja vorher gesagt, du bist ja Partner gewesen
richtig, bei der Garayo. Ja, genau. Mal, das habe ich bei der Garayo in dem Sinn noch können, oder so ein bisschen können, wie, ja, sagen wir mal, erste Gehversuche zu machen in dieser Rolle. Und gleich habe ich irgendwie wieder Wunsch gehabt, wie zu sagen, hey, ich will das mal noch selber probieren. Ich will mal schauen, wie tut das, wenn du wirklich für alles irgendwo, verantwortlich bist und alles kannst irgendwo mitprägen. Und das ist so ein bisschen eine Lust gewesen, dort raus. Und vom Zeitpunkt her ist es so, der Idealzeitpunkt gibt es ja auch nicht, aber es hat sich wie angeboten, denn, was ich wie können sagen, schau, ich bin noch relativ jung mit 31, das heisst, wenn das Experiment würde schief gehen, habe ich noch relativ lange Zeit von diesen Fehlern dürfen zu lernen und habe auch noch privat nicht grosse Verpflichtungen gehabt, also meine Partnerin hat dann selber noch 100% gearbeitet, ich habe noch keine Tochter gehabt. Und die Fallhöhe in IT in dieser Zeit war ja relativ tief gewesen, oder? Das
kann man sagen, ja.
Es ist eigentlich nicht so risikoreich, genau.
Jetzt hast du gesagt, du hast Visionen bekommen, ja?
Genau, ja, richtig, ja.
Was sind das für Visionen gewesen? Erzähl mal von denen.
Also das war so die Zeit gewesen, aber angefangen hat es irgendwo auch so 14, 15, da hat alles von dieser digitalen Transformation vorreden. Und glaub, mittlerweile ist der Begriff ein bisschen abgelutscht. Nicht, weil wir fertig wären mit dem Thema, aber es ist halt zum Teil ein bisschen inflationär gebraucht worden. Und ich habe dann so ein bisschen wie festgestellt gehabt, dass im Thema digitale Transformation, gerade im Umfeld von den mittelständischen Unternehmen, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen ein Vakuum herrscht. Und da hast du auf der einen Seite am Markt, ja, Beratungsunternehmen gehabt, die sich darauf spezialisiert haben, den Mittelständlern zu helfen, irgendwie zu überlegen, ja, was könnte Digitalisierung für dich bedeuten, was könntest du jetzt da machen? Und hey, ja, Ideen können generieren, Konzepte generieren. Und auch, wie es aber darum gegangen ist, die zum Leben zu erwecken, haben die meisten dann auch gesagt, ja, jetzt musst du zu einem gehen, der das realisiert, oder? Und das passiert dann viel in diesen Konstellationen. Der das dann entgegengenommen hat, hat zuerst mal die Hänge verrührt und gesagt, ja, kannst du nicht machen, oder ist viel zu teuer, oder funktioniert nicht, und so weiter. Und eigentlich, ja, die Lücke so ein bisschen zu schliessen, ist wie die Ursprungsidee gewesen. Also irgendwo eine Organisation zu erschaffen, die in der Lage ist, sich wirklich in einen Kunden einzudenken und zu überlegen, was ist das für ein Mittelständler, was hat er für ein Alleinstellungsmerkmal, wie könnte Digitalisierung ihm helfen, das Alleinstellungsmerkmal in einer digitalen Welt irgendwo sich zu nutzen zu machen, Ideen zu generieren und dann aber die auch effektiv zum Leben zu erwecken. Also wirklich so den ganzen Vertical von oben bis unten eigentlich können zu unterstützen. Das ist so wieder.
Also so eigentlich ein Brück bauen zwischen einem Business bis hin eigentlich zum fertigen Stück Software, wo richtig, dann die entsprechenden Prozesse so steuert. Ist das denn damals, wo du weggegangen bist bei der Garayo, dort nicht so ausgeprägt gewesen? Hat mehr, wie soll ich sagen, einfach das gebaut, was Kunden haben wollen?
Ja, das war jetzt ein bisschen hart formuliert. Ich glaube, ganz so
trennscharf. Ja, es ist nie so digital,
ja. Genau. Ich denke natürlich auch, der Garayo hat mit dieser Grösse und die 140 Leute andere Themen gehabt. Da hast du eher schauen, ja, wie kannst du dein Business so aufstellen, dass du möglichst viel Wiederverwendbares hast und wie kannst du irgendwo in gewissen Themenbereichen sehr stark machen und weniger irgendwo Kern in den Vordergrund stellen, ich will wirklich individuell super passende Lösung für einen Kunden entwickeln. Das ist so ein bisschen
okay, aber offensichtlich muss es eine Lücke gegeben haben, oder? Sonst hättest du die Vision nicht entwickelt.
Richtig, sag
ich mal so, das hätte dich irgendwie innerlich beschäftigt.
Und richtig,
aus dem ist denn das entstanden, oder?
Genau, ja.
Und dann hast du also die Bambit gegründet im November 2016. Richtig. Bambit, wenn ich den Namen so als erstes höre, dann denke ich, rate mal.
Ja, es gibt zwei Reaktionen, die ich da in der Regel bekomme. Der denkt an das Bambi, an das Reli.
Ja, genau, das ist das Erste, was mir entdeckt.
Das ist sehr genau. Mhm. Und die anderen denken an Bambus, genau.
Also, was heisst Bambit genau? Das ist ein Kunstname im Jahr, oder?
Richtig, ja. Das war eigentlich so in dieser Phase, als ich für das Baby einen Namen gebraucht habe, ist mir wie durch Zufall ein Artikel in die Hände gekommen über die Pflanze Bambus. Und ich habe dann den Artikel gelesen und dort ganz viel über die Pflanzen gelernt. Ich habe gelernt, dass es Bambussorten gibt, die 1 Meter pro Tag wachsen können und bis 20 Meter hoch werden. Also extrem nachhaltige Geschichte.
Ja.
Es ist aber auch so, dass du aus Bambus raus ganz viele spannende Sachen kannst gewinnen. Du kannst beispielsweise ein Öl gewinnen, das zum Teil in der Pharmaindustrie zur Anwendung kommt. Du kannst wieder die Fasern rausnimmst, daraus Kleider machen. Bambus ist von Statik her sehr spannend. Eigentlich ist es ein Rohr. Also du kannst da durchschauen. Und gleichzeitig ist es aber von Beschaffenheit so gemacht, dass es viel zugstärker ist als ein gleich dickes Stahlseil, wo du dort kannst da durchschauen. Und es gibt noch ganz viel mehr so Eigenschaften, wo es bei mir auch wie Klick gemacht hat, dass wir müssen sagen, ja, schau, wenn ich eine Organisation erschaffen will, die in der Lage ist, sich in einen Kunden einzudenken und den vor allerersten Idee oder vom Schmerz zur fertigen Lösung zu bringen, dann muss es eigentlich etwas sein, das so vielseitig einsetzbar ist wie Bambus. Und so ist dann das Bambit oder Bambit, also Bambus und IT, daraus entstanden.
Aha, das IT ist quasi IT dahinter.
Genau, das ist nicht IT, genau, richtig.
Verbindung zwischen Bambus und IT.
Genau, richtig.
Ja, das klingt spannend und ich sehe, du hast dir da einiges überlegt, ja.
Ja,
okay.
Genau.
Super. Wie ist es denn losgegangen? Also du hast angefangen 2016, erzähl uns mal so in ein paar Sätzen die Geschichte von der Firma Bambit.
Ist gut,
Und vielleicht auch, was für Meilensteine hat es denn da dazwischen gegeben?
Also losgegangen ist es mit einem Tisch, einem Laptop und einer GmbH von 20'000 Franken. Und plötzlich auch so ein bisschen mit einem flauen Gefühl im Magen. Was mache ich da eigentlich? Das ist so ein bisschen, wie du lange darauf freust und dann ist es plötzlich so weit. Ist eine interessante Erfahrung gewesen, auch für mich selber. Und eben,
das ist am Anfang eine One-Man-Show gewesen.
Das ist am Anfang eine One-Man-Show gewesen, ja.
Okay.
Genau. Also wirklich ganz alleine da bei mir am Küchentisch. Genau. Und ich habe das eigentlich gemacht, ohne schon irgendein konkretes Projekt im Petto drin zu haben. Also ich habe mir wirklich gesagt, ich mache einen sauberen Cut.
Das ist eher ungewöhnlich, oder? Viele nehmen dann von ihrem ehemaligen Mitarbeiter
genau.
das Projekt mit und einen Kunden
genau.
und können dort mal arbeiten.
Richtig, ja. Und das habe ich eigentlich bewusst nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin Partner gewesen bei Garayo. Mir geht es irgendwo darum, dass das Unternehmen kann irgendwo normal weiter existieren. Ich bin auch nicht so wichtig gewesen, dass es ohne mich nicht hätte können weiter existieren. Ja. Und gleich habe ich aber gefunden, ich mache dort einen sauberen Schnitt. Und habe dann einfach mal angefangen. Habe mal eine erste PowerPoint-Präsentation produziert, für so ein bisschen zu schauen, was macht denn die Bambit überhaupt? Was ist die Story? Habe die mit Leuten in meinem Netzwerk angefangen spiegeln und habe so ein bisschen herausfinden, das ist noch ein bisschen theoretisch oder das könnte funktionieren, also das ist noch ein bisschen zu abstrakt. Bei euch die Fallen reingehauen, dass ich den Eindruck hatte, ich brauche zuerst eine super Webseite, wo ich natürlich viel Zeit investiert habe.
Wieso sagst du, ist das ein Fall?
Ja,
ist das ein Fall?
Ich habe so ein bisschen gelernt im Austausch mit anderen Leuten, die den Weg gemacht haben, dass alle jetzt so ein bisschen näher der Nüchterung haben, dass eben halt doch niemand auf die Webseite gewartet hat.
Also man hat eine super tolle Webseite, aber es kommt trotzdem
nicht rein. Genau, es kommt trotzdem noch nicht so wahnsinnig viel rein. Genau.
Ich kann das im Übrigen bestätigen.
Hast du das auch erlebt?
Ja, klar, logisch, ja.
Genau, super. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir so ein bisschen wirklich zu überlegen, wie könnte ich in einen Solution-Selling-Ansatz hineingehen? Also, wie könnte ich proaktiv Kunden oder Zielkunden probieren, für mich zu gewinnen? Und habe dann einen Ansatz entwickelt, wo ich mich mit Unternehmen beschäftigt habe von aussen, wo mir überlegt habe, hey, was könnte Digitalisierung für die bedeuten, was könnten die für Themen auf dem Tisch haben, wie sieht denn ihr das Marktumfeld aus, und habe dann an die Geschäftsführenden von diesen Unternehmen einen handgeschriebenen Brief geschickt mit lieber Herr Sowieso, ich habe das Gefühl, Digitalisierung sollte bei dir ein Thema sein, hier sind 4-5 Ideen, dürfte ich mal auf einen Kaffee vorbeikommen. Das ist so wieder ja, die erste Aktion gewesen, daraus raus.
Mit welchem Erfolg, erzähl uns das einmal?
Eigentlich mit einem extrem coolen Erfolg. Also ich habe 10 Briefe verschickt, habe 8 Reaktionen bekommen, bin 4 Orten auf einen Kaffee eingeladen gewesen und 2 Orten hat es dann ja, erste Projekte daraus rausgegeben. Also,
unglaublich, ja. Das ist ein Hitrate, die ist gigantisch, oder?
Die ist gigantisch,
die erreichst du mit gar nichts.
Genau,
so etwas, ja.
Richtig,
und ich meine, 10 Briefe auf Handschreiben ist jetzt nicht ein wahnsinniger Aufwand. Natürlich hast du mich ein bisschen vorbereitet, aber anyway.
Ja. Richtig, ja, genau. Und dann, zumal, ja, ist das halt irgendwo aufgefallen. Ich weiss nicht, ja, wie das heute ist, wenn es schon länger das nicht mehr so müssen machen.
Aber schwer
dann,
zum Sagen, ja.
Dann ist
Das ist im Marketing halt immer eine Frage vom Testing, das muss man einfach ausprobieren.
Richtig, ja. Und ja, so ist es mir dann eigentlich gelungen, sagen wir mal, erste Aufträge an Land zu ziehen, die wir bei denen generieren und hat das Glück gehabt, dass ich auf der Gegenseite ja, Geschäftsführende habe getroffen, die irgendwo erkannt haben, dass das Thema wichtig ist und die Themen auch selber mit mir immer in ihrem Unternehmen mitgetrieben haben. Also sprich, von ganz zu oberst oben eigentlich das Sponsoring ist da gewesen.
Jawohl, ja.
Und so ist nach der ersten Konzeptionsphase ja, nachher eine erste Aufträge entstanden, wo es dann auch darum ist gegangen, Software zu bauen. Und das hat mir dann ermöglicht, ja, erste Mitarbeitende anzustellen, wo wir dann haben dürfen, erste Lösungen realisieren.
Am Anfang eben die ersten Kunden haben offensichtlich auch kein Problem damit gehabt, eben, dass du One-Man-Show bist.
Ja, also es ist natürlich eine Herausforderung am Anfang, weil du kommst und sagst, ich wüsste eigentlich genau, wie ich es mache und ich habe es auch schon gemacht, aber echt nicht unter dem Namen von Bambit, sondern ja, halt aus dem Namen von meiner Garaya und so weiter. Und das hat irgendwo ein Vertrauensverhältnis gebraucht. Und das, was ich glaube, wirklich das Glück war, dass ich eben, durch das, dass ich ja die Geschäftsführenden bekomme, zum Teil auch bei Familienunternehmen drinnen war, dass das Leute waren, die irgendwie selber wie gespürt haben, ja, was es braucht, so etwas aufzubauen und irgendwo drinnen auch wie einen, ja, Spass hatten, da können Teil sein von dieser Reise. Also, es war eine sehr persönliche Beziehung gewesen, die dort aufgebaut werden konnte. Ich glaube, bis heute überdauert. Also, die ersten Kunden sind heute immer noch genauso wichtige Eckpfeiler, heute, wo wir grösser sind.
Wenn jetzt hätte man es rot, hätte ich gesagt, das ist genau so, ja. Absolut.
Ja.
Okay. Also, dann hast du erzählt, dann ist das Ganze ein bisschen gewachsen und hast können so die ersten Mitarbeiter einstellen.
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, wir haben, also bis der erste Mitarbeitende kam, ist etwa ein Jahr vergangen. Also so ein bisschen, dass man es vor Zeit Horizont her kann einordnen. Und von dem an habe ich dann eigentlich so alle Jahre, sagen ein, zwei Mitarbeitende können wachsen. Und das immer aus eigener Kraft raus. Und das ist einerseits gelungen, durch das, dass die Projekte, die wir ganz am Anfang haben aufgleisen können, ja, sich halt über die Jahre immer weiterentwickeln, neue Bedürfnisse kommen, das Thema ist grösser geworden, das heisst, daraus haben wir können wachsen. Und es ist dann eigentlich auch so ein bisschen durch eine strategische Initiative oder durch eine strategische Fokussierung gelungen, die Themen stärker zu multiplizieren. Weil ich glaube, ja, die Ursprungsidee, oder die kannst ja du grundsätzlich an ganz verschiedenen Ecken anwenden. Das könntest du machen für ein Unternehmen, das Röntgengeräte herstellt oder irgendwie für eine Bank oder für ein Tourismusunternehmen. Das kennt ja wie sozusagen keine Grenzen. Und irgendwann habe ich für mich müssen erkennen, ja, das ist einerseits schwierig, da in den ganz verschiedensten Bereichen die Story zu wiederholen, weil ja nicht überall das gleiche tiefe Know-how hast. Und auf der anderen Seite, ja, ist natürlich auch unternehmerisch interessanter, wie du irgendwann in einen Bereich kommst, wo gewisse Sachen kannst, multiplizieren. Und durch das hat sich eigentlich bei uns dann so ein bisschen die Fokussierung auf uns schälen, dass wir haben müssen sagen, ja, wir sind super gut in diesen Themen, wenn es um Digitalisierung von Handelsprozessen oder Vertrieb geht. Und irgendwo sind wir ja mittlerweile mit sehr viel Experten-Know-how ausgestattet, wie es dann um so klassische Handels- Unternehmen geht. Also irgendwo so einen mittelständischen Händler, der entweder direkt an Endkunden verkauft oder aber auch an Grosskunden, also B2B-Geschäft macht. Und so hat sich eigentlich die Fokussierung dorthin entwickelt, dass wir uns heute vor allem auf diese Themengebiete stürzen. Wir machen dort drin aber immer noch die ganze Klaviatur. Also, dass wir wirklich sagen, ja, wir wollen zuerst mit dir, lieben Geschäftsführer oder Geschäftsleitung, reden und wir wollen verstehen, was ist deine Strategie, wo willst du her, was hast du für Schmerzen, und können das dann aber ergänzen mit sehr viel Wissen, wo wir jetzt natürlich durch die Erfahrung haben, dass wir sehr schnell auf die neuralgischen Punkte kommen können. Also sehr schnell können einwerfen, ja, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Thema bei dir, oder? Und das ist im Operativen wahrscheinlich ein Thema bei dir. Und in dem Umfeld, wo du bist, habe ich das Gefühl, du hast wahrscheinlich die und die Kundenanforderungen, wo du darauf musst reagieren. Und das hat uns so in diesen Themengebilden so ein bisschen einen Expertenstatus
hineingebracht. Also, es ist so eine Themenbranchenfokussierung, kann man eigentlich sagen. Aber dort in der Branche oder in dem Thema innen, dann doch im Prinzip von A bis Z recht breit. Richtig, was eben Digitalisierung von den Prozessen anbelangt.
Ja, genau. Oder auch vor Kundeninteraktion, ja. Genau. Also, sehr viel, wo dann über die Unternehmensgrenzen von diesen Unternehmen ausgeht. Genau. Und das hat einerseits zu einem Themenfokus geführt und auf der anderen Seite hat es uns aber auch ermöglicht, dass wir im Umsetzungsteil innen eigentlich haben können, ja, in dem Sinne davon profitieren, dass auch dort eine grössere Wiederverwendbarkeit entstanden ist. Und basierend auf dem haben wir eigentlich jetzt im Rahmen von x verschiedenen Kundenprojekten unsere Puzzle-Plattform können realisieren, wo eigentlich ja, ein Set ist an x verschiedenen Halbfabrikat und Business-Applikationen, die in dem Sinne ja auch diesen Projekten irgendwo zur Anwendung kommen. Also das heisst, wir haben auch in der Umsetzung heute eigentlich den Weg geschafft vom ganz reinen Individualentwickler weg zu einem Konglomerat, wo ein Teil Individualsoftware und ein Teil wiederverwendbare Software ist.
Kannst du mal vielleicht kurz erläutern, was ist das Puzzle genau? Du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Was hat es da für Bausteine, für Elemente drin? Was muss man sich da vorstellen?
Also der Name ist wieder ein Wortspiel aus Puzzle, also aus Puzzle und Bambit. Auch da haben wir so eine lustige sprachliche Auswucherung, und dann haben wir auch das Gefühl, ja, warum kommen jetzt die von Bern mit Basel? Die sind ja zu Bern und nicht zu Basel, je nachdem, wer es formuliert. Genau. Aber eigentlich ist es die Kombination aus Bambit und Puzzle. Genau. Also so die Idee, eigentlich Puzzleteile können zusammensetzen. Und ja, du hast die Geschichte gehört, ich bin in verschiedenen Individualsoftware-Unternehmen unterwegs gewesen und ich glaube, fast jedes Individualsoftware-Unternehmen hat irgendwo in den Unterteufeln seine eigenen Frameworks und Libraries und so weiter, was über die Zeit aufgebaut hat und zum Teil auch ein bisschen verwahrlosen, weil es halt niemand strategisch als Produktmanagement tut führen. Und das wollte ich eigentlich anders machen. Und ja, wie gesagt, ja, es kann nicht sein, dass wir Libraries bauen, da gibt's genug anders schon am Markt, sondern wenn, dann müssen es irgendwo Business-Applikationsteile sein, die einerseits isoliert kannst brauchen, also isoliert schon einen Mehrwert können generieren und eine Benutzeroberfläche und Geschäftslogik und so weiter haben, und dann aber auch miteinander können kombiniert werden zu einem grösseren Ökosystem. Und da hat es jetzt heute so Business-Bauteile drin für ganz unterschiedliche Themen. Wir haben auf der einen Seite ein PIM-Modul, das steht für Produktinformationsmanagement, vielfach eine Herausforderung ist für so Unternehmen, dass sie ihre Produktdaten müssen können veredeln, müssen können managen und dann aber aus diesen Produktdaten aus dem Produktwissen können digitalisieren. Also im Stil von das Ding, wo weisst, ja, welche Produkte kann ich miteinander kombinieren oder in welcher Marketingkampagne habe ich über welches Produkt was geschrieben oder irgendwo, wie es im Pharma-Bereich ist, noch ein Behandlungskonzept. Also wie kannst du sagen, hey, die Behandlung, die braucht die und die Produkte und so weiter. Also wirklich so das Wissen mit reinbringen. Dann haben wir voraus im Stil von zu Endkundenkanal hin, haben wir ein Modul, wo du kannst Kundenportallösungen realisieren, wo dann, ja, in dem sind so klassische Kundenportalprozesse darüber kannst abwickeln mit CRM-Daten, Dokumentenaustausch, B2B-Login-Strukturen abbilden. Dann haben wir ein Modul für komplexe Online-Shops zu machen. B2B-Anforderungstauglich, eben mit speziellen Preisstrukturen, Freigabenprozessen, also alles, was die so brauchen. Dann haben wir eine Hülle für Aussendienst-Applikationen, wenn du eine Aussendienst-Organisation hast. Und dann haben wir auch noch einen ergänzend dazu eigentlich einen Innendienst, Baustein, wo ja in dem Sinn für die Prozesse dann Unterstützung kann leisten, wo dann irgendwo der Verkaufsinnendienst etwas muss machen. Mhm. Und das Ganze setzt auf so eine E-Commerce-API-Plattform. Das klingt jetzt sehr technisch, wo es eigentlich darum geht, ja, können wie ein Unternehmens-API aufzubauen, wo du relativ einfach dann auch kannst, um System, wo hinten dran sind beim Kunden, wie ein ERP oder ein Dokumentenmanagementsystem andocken und gegen aussen, wie kannst du ja eine Plattform zur Verfügung stellen. Also du siehst sehr breite Themen, und ja, unsere Aufgabe ist eigentlich dann immer so ein bisschen mit dem Projekt, das wir realisieren wollen, zu schauen, ja, wo haben wir allenfalls schon Halbfabrikat, wo wir einbringen können, und eigentlich, ja, die Ergänzungen zu machen, die der Kunde individuell für sich braucht. Ja.
Das klingt ja schon nach einem recht mächtig ausführlichen, sag ich jetzt mal, Produkt Gänsefüßli, oder? Mhm.
Ja.
Also, kann der Kunde im Prinzip, so wie das ist, schon mehr oder weniger einsetzen?
In Teilen ja. Du hast natürlich immer noch die individuelle Adaption auf den Kunden, oder, wo einen grossen Teil von Projektarbeit ausmacht. Weil, ja, gerade die Kunden in der Regel irgendwo individuelle Prozesse oder Abläufe haben. Und das irgendwo darauf anzupassen, ist natürlich eine grosse Aufgabe. Es hat aber durchaus...
Das machen die natürlich dann als Individualsoftware, quasi entwickeln, im Gegensatz oft zu Standard-Integratoren, also Standard-Software-Integratoren, wo dann sagen, ja, du, der Prozess ist jetzt einfach so, du hast zwar die und die Variante, aber eine vierte und eine fünfte gibt's nicht, musst du einfach für einen von denen entscheiden.
Richtig, ja. Dort unterscheiden wir uns, dass wir dann wirklich sagen, schau, so haben es andere schon mal eingesetzt, brauchst du es wirklich anders, und wenn du es anders brauchst, können wir dir es komplett anders dort reinbauen.
Das ist also ich vermute mal, dass sogar das Ziel von jedem Kunden ist von euch, das dann in speziellen Bereichen auch tatsächlich zu individualisieren. Richtig, das ist ja dann ihr Kernnutzen, wo sie es dann ziehen können, oder?
Genau, ja. Und das ist vielfach dem geschuldet, oder, dass du, wie kannst du sagen, ja, es ist einfacher, meine Software auf meine Prozesse anzupassen als das Umgekehrte, weil beim Umgekehrten muss ich die ganze Organisation und die Leute mitnehmen, oder? Und das ist,
Das will man dann in der Regel eben nicht.
Genau, das ist,
also, ich baue die Software um Organisationen um.
Ja, genau. Richtig, ja.
Aha. Genau. Okay. Jetzt, wenn ihr so etwas bei euch im Kunden zum Einsatz bringt, also bei einem Neukunden, der jetzt mit so einem Projekt kommt und ihr setzt da Teile von einem PIM, von dem Online-Shop, Kundenportal, Innen- und Aussendienstbereiche, wie du das beschrieben hast, ein, muss er für das irgendeine Lizenzgebühr zahlen, dass er das überkommt?
Ja, heute ist es so, dass das eigentlich komplett lizenzkostenfrei in das Projekt eingebracht wird. Und zwar müssen wir eigentlich wie sagen, schau, unsere Hauptaufgabe ist, dich zu verstehen und dir eine möglichst passende Lösung zu bieten. Und du kannst jetzt da mit davon profitieren, von all dem, was Kunden schon vor dir in das Basel-Ökosystem investiert haben. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wie in deinem Umfeld irgendwo etwas entsteht, wo ein anderer von unseren Kunden auch wieder davon kann profitieren, dann tun wir das auch wieder zurückspielen. Und also hast du eigentlich so ein bisschen, ja, wie eine Open Source Gedanken, die man so ein bisschen ins Spiel bringen kann. Und ich kann sagen, ja, du kannst das, was schon da ist, nehmen. Und du investierst dein Geld oder deine Ressourcen dort drin, wo es dann wirklich für dich irgendwo einen direkten Mehrwert generiert. Ja.
Genau. Also, so wie eine Kunden-Community kreiert da so Stück für Stück.
Das ist genau so eine von den Visionen, die wir haben. Richtig. Wir sind noch nicht dort, dass wir das schon aufgebaut hätten, aber es ist sehr ein naheliegender Gedanke, ja. Genau. Das Ding, wo ich kannst sagen, man kann das zusammen weiter treiben, ja.
Was schätzt du so bei den letzten Projekten, die ihr gemacht habt, die ihr frisch angefangen habt, wie viel Prozent davon hat euch ein Basel eigentlich schon, wie soll ich sagen, die Kundenbedürfnisse abdeckt und wie viel davon im Prozent haben ihr noch individuell dazu adaptiert?
Ja, das ist natürlich, über die Zeit wird es immer mehr, wo man kann sagen, können wir davon profitieren. So, wenn ich an die letzten grossen Projekte denke, habe ich den Eindruck, sind wir auch etwa bei 60% gelandet, wo wir können sagen, da haben wir schon Standardantworten drauf, die für dich auch passen. Und dann sind die restlichen 40% dann wirklich in den maßgeschneiderten Teil hineingeflossen.
Genau. Mhm. Das ist schon ein recht grosser Anteil, würde ich sagen.
Ja, ja, das ist durchaus so, ja.
Was ist das Puzzle denn genau? Also du redest, ich habe verschiedene Begriffe gelesen bei euch auf der Webseite. Ihr redet von Plattform, was ich schon bei dir als Begriff gehört, das ist Baukasten oder Framework. Mhm. Ihr redet auch von Ökosystem. Was ist das tatsächlich? wie bezeichnet ihr das? Mhm. Wie bringt ihr das im Markt raus? Ist auch letztlich so ein bisschen eine Marketingfrage dann, ja?
Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz eine schwierige Frage. Ich glaube, wir in der IT, wir sind super im blumigen Begriffe erfinden. Oder haben wir alle paar Jahre, haben wir für das Gleiche wieder etwas Neues. Aber wir brauchen im Moment bei uns wirklich so den Begriff Ökosystem. Weil wir können sagen, ja, in einem Ökosystem hast du immer irgendwo Teilnehmer, die in sich geschlossen etwas machen und einen Wert generieren, und der noch grösser Wert entsteht dann durch die Kombination. Oder? Und von dort her nehmen wir im Moment den Begriff Ökosystem ins Maul, wenn wir von Basel reden. Mhm. Und eben, wenn wir es dann einem Kunden müssen oder einem Zielkunden müssen erklären, was es ist, dann ist es in der Regel dann halt wirklich anhand von Benutzeroberflächen, die wir ihm zeigen können, und dann irgendwo ein Bild davon bekommt. Und der redet dann in der Regel von Business-Applikationen.
Mhm. Das heisst, wenn ihr jetzt mit einem Neukunden in Kontakt treten, dann müsst ihr nicht nur PowerPoint-Folien zeigen und irgendwelche blumige Visionen, wie soll ich sagen, mit dem Kunden zusammen kreieren oder ihm das um die Ohren hauen, sondern ihr könnt ihm tatsächlich schon reale Software zeigen, die funktioniert.
Genau.
Und das ist schon ein grosser Vorteil, oder?
Absolut, ja. Also ich glaube, das, was nachher als USP von diesen Kunden im Erstgespräch genannt wird, ist, dass wir einerseits mit ganz vielen Fragen kommen, die ihr Business betrifft, wo am Anfang manchmal sogar ein bisschen irritiert, oder? Also jetzt Gefühl, ja, was kommen jetzt die da so? Warum reden wir jetzt noch über mein Unternehmen? Ich will doch sehen, was die für Lösungen haben. Und dann mit dem wieder Transfer schaffen zu etwas, was zeigbar ist. Und wir können sagen, bei dem Kunden haben wir diese Thematik auch schon mal gehabt, darum stellen wir die Frage. Und bei dem haben wir das so und so gelöst und so fühlt sich das an in der Bedienung. Und das führt dann so ein bisschen zu einem Gespräch, wo sehr schnell Vertrauen kann aufbauen. Und das, was für uns ein bisschen neu ist, das ist jetzt so im ersten, seit etwa einem Jahr entstanden, dass Leute oder Unternehmen bei uns auch anfragen, die explizit nach einer Lösung suchen. Also, ich sage, wir brauchen eine PIM-Lösung. Ich habe gesehen, ihr habt da irgendeine Schweizer PIM-Lösung, kommt mal vorbei. Und das haben wir eigentlich vorher so nicht gehabt. Also, das hat sich jetzt so ein bisschen anfangen wandeln, strategisch.
Also, wir werden da teilweise als Produktunternehmen schon wahrgenommen.
Zum Teil, ja, genau. Richtig, ja. Okay. Und das müssen wir noch ein bisschen lernen, mit dem umzugehen.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich sage immer, entweder du bist ein Individualsoftwareunternehmen oder du bist ein Standardsoftwareunternehmen. Dazwischen ist eigentlich ein sehr grosser Gap, oder?
Richtig, ja.
Und es ist sowohl für die einen wie für die anderen sehr schwierig, in die andere Welt hineinzuwachsen.
Absolut.
Haben wir zig Beispiele, oder? Ja. Garay ist mir übrigens auch so eins. Ich habe ja mit Ihnen im Podcast über das geredet und Sie haben es dann ausgegründet, oder?
Genau.
Nachdem Sie dann gemerkt haben, dass Garay Rem passt irgendwie nicht mehr ganz da in unsere Individualwelt hinein.
Genau.
Okay. Ja. Spannend. Das Puzzle noch kurz zurück zu dem. Mhm. Was für eine Technik steht da dahinter, wie du vorher von Open Source geredet hast?
Genau. Also im Kern ist es eigentlich Microsoft.net Technologie, die wir im Hintergrund haben. Also das heisst irgendwo enterprise-fähige Basisplattform. Und das haben wir dann ergänzt, zum Teil auch mit Open-Source-Bausteinen. Also wenn jetzt so für Suchaufgaben ist so etwas wie ein Elastic drinnen oder für ein Queuing-System ist so ein RabbitMQ drinnen. Also das Zeug haben wir natürlich nicht alles selber neu erfunden. Und dann haben wir aber für die Geschäftslogik-Teile haben wir wirklich .NET im Hintergrund. Und vorne für die Benutzeroberfläche ist es Vue.js, das ist so ein Framework für Web-Applikationen, GUIs zu bauen. Genau.
Mhm. Also das heisst, die Anwendungen sind alle webfähig?
Die sind 100% webfähig.
100% webfähig.
Nein, nur Weblösungen. Okay.
Du bist ja Softwareentwickler ursprünglich.
Ursprünglich.
Und hast dumme Frage kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Tust du heute auch noch Software schreiben?
Ich probiere, mich davon fernzuhalten. manchmal in einem verregnischen Sonntag oder so merke ich, jetzt lust jetzt mir mal wieder so ein bisschen reinzuschauen. Und manchmal ist es ja, wenn ich irgendwo etwas würde einchecken würde, würde auch mein Entwicklungschef kommen und sagen, ja, ist ja schön, aber macht man heute anders, oder? Also von dort her.
Ah, wirklich?
Ja, ich bin natürlich nicht ganz so an Schuhe wie die das natürlich den ganzen Tag dürfen machen, genau. Also ich habe sicher, im Herz habe ich es noch, aber ich verstehe meine Rolle selber nicht mehr unbedingt als Entwickler, ja. Genau.
Okay, also das hast du mittlerweile begriffen.
Doch, das habe ich begriffen, nach 8 Jahren.
Ja, genau. Naja, es wird schwierig natürlich, ein Unternehmen weiterzuentwickeln, wenn der Chef selber immer noch das Gefühl hat, er müsste permanent in die Tasten greifen. Ja.
Genau,
also das ginge noch, oder? Aber wenn er da in ein Projekt involviert ist und so, dann wird es schwierig.
Genau, richtig, ja.
Okay. Wer sind so typische Kunden von euch? Vielleicht kannst du uns mal ein oder zwei Beispiele. Die sind ja bei euch auf der Webseite
genannt.
Man kann die anschauen. Genau. Die sind nicht geheim, oder?
Nein, die sind öffentlich. Also ich glaube, so der typische Zielkunde ist eigentlich ein Familienunternehmen oder ein nach Familienprinzip geführtes Unternehmen. Und da kann ich beispielsweise die Firma Ebifarm nennen, wo ein Unternehmen ist mit rund 140 Mitarbeitenden, die im Bereich vom Handel mit pharmazeutischen Produkten und Komplementärmedizinprodukten tätig ist. Die haben unter anderem für Burgerstein, die man kennt, das alleinige Vertriebsrecht in der Schweiz. Und ein anderes Unternehmen, das so ein bisschen eine ähnliche Grösse hineingehört, ist Thun Gartenmöbel.
Das ist der grösste Garten. Ist bei mir nicht sehr weit entfernt
im Bremgarten. Genau, im Bremgarten, genau. Und in Lissach, der grösste Gartenmöbelhändler in der Schweiz. Und die sind eigentlich auch nach Familienunternehmenstruktur aufgebaut. Sie sind zwar verkauft worden vor 1-2 Jahren, aber werden in den gleichen Kulturen weitergeführt. Und eigentlich für die beiden Unternehmensarten haben wir wirklich so komplette Ökosysteme dürfen bauen. Also die haben beide PIM-Lösung von uns im Einsatz, die haben das, was du gegen raus siehst im Einsatz, also jetzt im Fall von 100 ganz Online-Shop, aber auch das Tool, das im Laden gebraucht wird für die Beratung. Bei Ebifarm ist es nicht unbedingt der Online-Shop, aber das Kundenportal oder die Aussendienst-App, wo der Aussendienst bei den Apotheker und Drogisten und Ärzten unterwegs ist. Und dort haben wir wirklich so, die ganze Klaviatur dürfen spielen von irgendwo, Aufsetzpunkt gegen ihre Endkunden und dann aber bis ihnen in die Kernprozesse runter, die sich natürlich sehr stark mit dem ERP irgendwann verbinden.
Also, da hat jede von diesen Firmen hat noch ein ERP hinten dran.
Die haben noch ein ERP hinten dran, ja.
Genau. Und das sind unterschiedliche wahrscheinlich?
Das sind unterschiedliche, ja. Bei Ebifarm ist man jetzt gerade in einer Ablösung drin. Die haben lange ein individuelles System gehabt. Jetzt ist man dran auf einer Branche. Lösung zu migrieren.
Ja, ja.
Bei Huhn ist es Microsoft Dynamics, also eine verbreitete Lösung. Genau. Mhm. Und das ist vielfach auch interessant, so ein bisschen in diesen Projekten, weil es immer die Themen gibt, wo man sagt, ja, das will man im ERP lassen und das will man eigentlich aus dem ERP rausnehmen, weil es im ERP nicht so ideal gelöst ist für unsere internen Prozesse. Und es gibt dann immer so interessante Wechselwirkungen. Oder? Also irgendwo, also ein gutes Beispiel ist eine Preiskalkulation. Oder machst du im ERP oder machst du die außerhalb? Oder wo wird der Bestellvorschlag aufbereitet? Genau.
Lauter solche Fragestellungen. Ja.
Genau.
Okay. Also da seht ihr sehr tief, kann ich mal sagen, vernetzt, verdrahtet mit diesen Kunden da. Ja. Da sind ihr wahrscheinlich sogar, habt ihr da eine wichtigere im Sinn von Trusted Advisor Situation oder Position wie der ERP anbieten selber.
Ja, das kann durchaus sich in die Richtung entwickeln und ist auch so ein bisschen eins von unseren Zielen, dass wir sagen, wir wollen eigentlich dorthin kommen, dass bei allen wichtigen Fragestellungen zuerst mal an uns gedacht wird. Nicht, dass wir es dann alles selber müssen machen, aber dass wir wie mitziehen im Boot, genau.
Und gut, die haben dann auch mehr Einfluss darauf, wie sich das entwickelt, oder? Das ist letztlich sowieso der zu euch im
Vorteil. Richtig, ja, genau. Ja. Dort haben wir mehr Einfluss drauf, ja. Und das geht bei gewissen Kunden so weit, jetzt wie bei Ebifarm, dass sie mir irgendwann, nachdem wir die ersten Projekte zusammen erfolgreich gemacht haben, angefragt haben, ob wir können vorstellen, einen Sitz hier im Verwaltungsrat einzunehmen, weil sie wollen Digitalisierung auf höchster Ebene vorwärts zu treiben. Genau. Aha. Ich habe das nicht
gesucht. Ich sehe auf deinem LinkedIn-Profil, du bist Verwaltungsrat jetzt noch bei der EPV.
Genau, aber ich glaube, wichtig ist, hier immer zu erwähnen, wir haben zuerst zusammen ein Projekt gemacht und dann ist das daraus entstanden und nicht umgekehrt. Genau.
Oft ist es umgekehrt.
Genau, eigentlich kann es umgekehrt sein. Richtig, genau. Und ja, für mich ist das sehr ein sehr schönes Zeichen, eben, weil ich dort dann irgendwo, also nicht nur der Verwaltungsratseinsitz, aber mehr, als wir gemerkt haben, irgendwo haben wir den Weg wie gefunden, dass wir wirklich zu einem echten Partner werden, also wo man vertraut und irgendwo sagt, wir wollen zusammen weiterkommen und
nicht mehr. Oder Experten, wie du einmal einisch erwähnt
hast. Genau, Experten, genau. Mhm. Und auch nicht mehr Herd, Lieferant und Auftraggeber, sondern dass sich das so ein bisschen aufweichen.
Genau. Das hingegen ist wieder eher typisch schweizerisch.
Richtig,
und in der Softwarebranche kommt das auch sehr, sehr häufig
vor. Richtig, ja.
Jetzt hast du vorher, wo du gesagt hast, oder wo ich dich gefragt habe, was sind so typische Kunden, hast du gesagt, Familienunternehmen. Oder wo wie Familienunternehmen funktionieren. Wieso die, wie soll ich sagen, die Einschränkung, wenn sich das jetzt negativ ausdrückt, auf Familienunternehmen?
Also wir merken einfach dort, dass die Handschlagsqualität, die wir vorleben, auf grosse Gegenliebe stößt. Und ich glaube, Familienunternehmen haben vielfach so ein bisschen den Hang, anders zu funktionieren. Die leben nicht unbedingt nach Quartalszahlen. Natürlich sind die irgendwo wichtig, aber es gibt irgendwo eine übergeordnetere Agenda und es ist alles mehr auf Langfristigkeit ausgelegt und eben irgendwo zusammen weiterkommen. Und dort schlage ich natürlich, wenn ich auch als Familienunternehmer daherkomme, was ja Bambi de facto als Familienunternehmen ist, natürlich irgendwo in eine ähnliche Kerbe. Und man findet sich so in meiner Wahrnehmung schneller. Also man kommt schneller irgendwo an einen Punkt, wo man irgendwo merkt, hey, da kommt jetzt der Reto Gurtner, der hat irgendwie eine in gewissen Themen eine ähnliche Kopfform wie ich, irgendwie könnte das matchen.
Und, ja, okay. Gut. Also, bei mir ist es ja ähnlich, oder? Also, ich sage, ich mache meine Strategieberatung und Nachfolgelösungen mache ich für Inhabergeführte. Ich nenne es jetzt Inhabergeführte, oder? Aber am Ende des Tages, die gleichen Argumente, wie du jetzt
einhörst. Absolut. Ja.
Wo siehst du ein Bambit in, sage ich, 5 bis 10 Jahren? Was hast du für eine längerfristige Perspektive?
Ja. Das ist für mich gerade sehr eine aktuelle Fragestellung im Moment. Ich würde sagen, jetzt haben wir eine 8-jährige Geschichte. Wir haben irgendwie einen mega coolen Weg gefunden von etwas, das noch so ein bisschen nebulös war, hin zu einem, ja, etwas, wo man kann sagen, es ist mittlerweile ein Unternehmen, das irgendwo auch kann zeigen, dass es am Markt kann funktionieren. Und ich habe mich bewusst jetzt in diesem Jahr so ein bisschen Perspektiven rein da, dass ich mir wie auf die Agenda gesetzt habe, mal von weiter her zu zoomen, was sind die richtigen nächsten Schritte. Und ich glaube, als Unternehmer ist für mich ja die wichtigste Aufgabe zu schauen, dass Bambit kann zu einem noch stärkeren Partner wachsen. Das heisst, stärkerer Partner für seine Kunden, aber auch für seine Mitarbeitenden, für Projektpartner oder auch als ja, Arbeitgeber im schweizerischen Markt. Und das ist, glaube ich, meine Hauptaufgabe als Unternehmer. Und für das bin ich bewusst im Moment so ein bisschen Perspektive, also immer wieder die Frage stellen, ja, ist der organische Weg, so wie wir es jetzt gemacht haben, einfach alle Jahre weiter wachsen, kein Franken Fremdkapital, ist das nach wie vor der Weg? Oder gäbe es irgendwo auch andere prüfenswerte Optionen? Und mit anderen prüfenswerten Optionen ist für mich so eine von denen ein organisches Wachstum, wo ich mir bewusst die Frage stelle, ja, gibt es irgendwo ein Unternehmen, das ein Nachfolgerthema hat, wo interessiert wäre, ja, irgendwo sein Unternehmen auch wieder in eine Struktur zu übergeben, die das ja, in gewisser Kultur kann weitergedeihen. Das andere ist irgendwo ein Schulterschluss mit einem Marktbegleiter, wo man kann sagen, hey, wir kommen zusammen weiter, wir können zusammen stärker werden. Und dann oder ganz andere Perspektiven werden irgendwo ein Investoren-Case, wobei ich dort nicht unbedingt den Eindruck hat, dass wir einfach Geld brauchen, sondern auch dort müsste es irgendwo etwas sein, wo man in ein Netzwerk hineinkommt, wo man kann sagen, hey, jetzt kann man die Story zusammen grösser machen. Und das ist bewusst, gehe ich sehr offen in die Perspektiven hinein, im Moment, und bin so ein bisschen für mich am Abchecken, was fühlt sich gut an und vor allem auch was könnte der Weg sein, ohne die Ursprungsstory irgendwo zu verraten? Weil unsere
Kunden. Also die ist für dich nach wie vor zentral. Die ist zentral, Ursprungsvision, ja. Die du ja uns vorher geschildert
genau,
hast.
Ja.
Die ist also zentral. Die willst du definitiv in die Zukunft bringen.
Weiter. Absolut, ja. Absolut. Mhm. Und aber ich sage jetzt so, auf dem organischen Weg ist natürlich irgendwo naheliegend, dass man probiert weiterzuwachsen mit mehr Kundenprojekten. Und dann aber auch irgendwo der ja, probiert den Wechsel herzubekommen vom reinen Zeit gegen Geld-Tauschen-Geschäft, was ja heute halt das Projektgeschäft ist, hin zu irgendwo einem ein bisschen gesüngeren Mix, dass irgendwo gewisse, sagen, Kapitalströme kannst generieren, wo wiederkehrendes Geschäft, produzieren, wo man dann halt, ja, kann nutzen für irgendwo, mit der Community zusammen die Basel-Plattform weiterzuentwickeln und ein Teil natürlich nach wie vor auch Projektgeschäft ist, genau.
Okay.
Das ist so der organische Weg.
Das heisst, du bist ein bisschen auf der Suche jetzt im Moment oder am Abklopfen.
Ich bin
am Abklopfen, dir selber ein konkretes Bild machen. Richtig. Und das ist auch etwas, wo man nicht einfach so mal geschwind, wie soll ich sagen, in einer Stunde, zwei überlegen, auch nicht einmal in einem eintägigen Workshop und jetzt ist es klar, sondern es ist ein Prozess.
Korrekt, ja. Und ich tue mich bewusst in die suchende Rolle wie stellen. Also, mir bewusst, wie gesagt, der organische Weg, den kenne ich jetzt, den kann ich einfach weiterfahren. Und jetzt ist wirklich wieder der Moment zu schauen, ist es nach wie vor der Weg? Und vielleicht, gibt es ein fettes Gutzeichen dahinter? Oder ist die Frage wieder ein bisschen Versenkung verschwunden über die nächsten paar Jahre oder nicht? Oder?
Ja, nur, wer weiss, vielleicht irgendjemand, der den Podcast hört, meldet sich dann bei dir und sagt, ich
kann gern,
für dich die ideale und total perfekt passende Opportunität.
Das bin ich auf jeden Fall offen. Ja, ist gut.
Ja, das gehört mir raus, ja. Sehr schön. Gut, wenn du dich jetzt oder dich beziehungsweise Bambit vergleichst mit anderen Individualsoftwareherstellern, wo wir ja in der Schweiz recht viel haben, von ganz, ganz grossen, wie ein, weiss ich was, LK, Ergon und so die Kategorie, bis hin eben in dieser Grössenordnung, wo wir sind. Was würdest du sagen, durch was unterscheidet ihr euch angenehm anders wie alle anderen 5A?
Also, ich glaube, wir können sicher nicht besser programmieren als die anderen. Das ist von mir aus gesehen nicht das Lösungsthema. Ich glaube oder ich weiss halt für das Feedback von unseren Kunden, dass es die effektive Nähe ist, die uns anders macht. Also wirklich die Nähe im Stil von, wir wollen die wirklich verstehen. Wir tue lieber in einem 8-stündigen Workshop 7 Stunden über deine Probleme, die du wirklich hast, reden, anstatt über unsere Lösung oder über die Lösung, die wir sehen, wo die Kunden, die wir mit ihnen zu tun haben, wirklich sagen, hey, das macht euch anders, oder? Weil irgendwo, egal ob ein Projekt daraus entsteht oder nicht, hat so einen grossen Mehrwert von dem Gespräch, das wir jetzt da haben, wo mich weiterbringt.
Und dort redet ihr nicht über Software, sondern ihr redet über das Business von Prozess und weiss der Teufel was alles, über das Geschäft und die Herausforderungen vom Kunden selber.
Richtig. Bis und mit so Compliance-Themen, oder? Also gerade im Pharma-Umfeld hast du viele so Themen, wo wir gut können auf andere Kunden adaptieren können. Und dann merken sie plötzlich auch, hey, haben wir uns noch gar nicht überlegt, aber stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Und ich glaube, das ist das, was uns anders macht und wo wir in unserer Grösse wahrscheinlich ein bisschen anders können spielen können, als das halt vielleicht ein ganz grosser kann, oder? Wo halt viel spezialisiertere Rollen in seinem Unternehmen hat, wo er dann auch halt irgendwo muss auslasten muss.
Weitere Unterscheidungskriterien? Das Basel, ist das für dich auch ein Unterscheidungsmerkmal?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt, oder mir wäre keiner bekannt, wo seine eigene Business-Software-Lösung im Schweizer Markt einfach so gratis in ein Projekt einbringt. Und das macht uns schwieriger vergleichbar, wenn wir jetzt gegen irgendwo einen antreten, ich sage jetzt irgendeine Agentur, die mit einer Standard-PIM-Lösung kommt. Und das schwierig vergleichbar sein, ist manchmal schon ein Vorteil, oder? Weil dann irgendwann, sie gleich probieren, dann bei den anderen rauszufinden, machen die das auch so oder nicht? Oder die sind dann vielleicht nicht darauf vorbereitet, dass der Kunde so eine strategische Begleitung auch will und nicht einfach eine Umsetzung, oder?
Könnte das für den Kunden nicht auch gewisses Misstrauen hervorrufen? Sagt, wieso verschenken die so etwas? Das ist ein bisschen eigenartig.
Hat es bis jetzt noch nie gegeben. Ja. Also es ist entweder dann eher so ein bisschen das Misstrauen, könntet ihr als so kleine Firma so solche Sachen machen? Das ist also, ja, du bist immer zu klein, bis du zu gross bist. Das sind die Effekte.
Okay, das ist wahr, ja.
Und ich denke, die beste Argument, die man dann aber auch bringen können, ist, ja, schau, es hat schon andere Kunden gegeben, da sind wir noch viel kleiner gewesen und die haben mit uns das wollen machen. Und warum soll jetzt das bei dir nicht gehen? Oder? Und mit dem nimmst du dir Regel nachher relativ schnell der Wind aus der Segel. Und heute ist natürlich auch das Coole, dass ich euch sagen, du, lüt doch mal dieser Person an bei Hungartenmöbel und die wird dann auch erzählen, dass das geklappt hat. Oder lüt mal diesem Kunden an, oder? Und dann kannst du eigentlich die Fragezeichen, die du manchmal bekommst, manchmal ist es so verkaufsstrategische Fragezeichen und manchmal sind sie ernst gemeint, kannst du relativ gut begegnen, ja.
Gut, also mit 12 Leuten sind ja doch schon eine richtige Firma, um es mal so auszudrücken.
Ja, ja,
es ist schon weniger. Es ist vermutlich am Anfang, eben wo der weniger gewesen ist, sicher noch schwieriger gewesen.
Genau, richtig.
Gut, bei all diesen, sage ich mal, strategischen Wettbewerbsvorteilen, Erfolgsfaktoren, wie wir es jetzt ein bisschen ausgestellt haben, die sicher total überzeugen. Und das, was du eben als effektive Nähe bezeichnest, das ist ja das, was ich immer predige. Und was ich auch sehr, sehr oft in den Projekten, wo mir das sehr oft begegnet, entweder sie verstehen sich, also nicht nur entweder, sondern meistens verstehen sie sich als einfach super tolle und super geile Software-Leute. Aber am liebsten hätten es Kunden, die ihnen einfach genau sagen, was sie machen müssen. Und ich sage, das ist schön und nett, oder? Aber durch das werdet ihr euch künftig nicht mehr können differenzieren. Ihr müsst euch auch wirklich mit den Kundenproblematiken, mit den Business-Herausforderungen müsst ihr euch beschäftigen. Und zwar echt und nicht einfach nur so aufgesetzt, ja. Also da rennst du bei mir auch eh ohnehin offene
Türen. Ja.
Also neben all dem, was sind jetzt bei dir so anfangs 2025 die grössten Herausforderungen? Oder ich nenne es halt immer Engpässe.
Also ich glaube, Engpässe haben wir vor allem so ein bisschen im organisatorischen Bereich. Ich habe so ein bisschen Thematik durch das Wachstum durch. Es sind doch immer noch sehr viele Themen bei mir, die ich gerne ein bisschen auf breitere Schultern können, verteilen und da sind wir auch unterwegs und aber darf auch immer wieder lernen, ja, beim Verteilen geht dann manchmal schon irgendwo etwas zwischen runter, wo du dann auch wieder musst rausfinden, okay, wo tun wir jetzt das wieder her? Und ich glaube, das ist ein Thema, wo uns intern sehr stark beschäftigt in diesem Jahr und wo wir auch noch nicht ganz fertig sind. Wahrscheinlich auch nie ganz fertig werden sein, solange unser Unternehmen darf sich weiterentwickeln. Aber das ist sicher, ja, sagen wir mal, so einer von den grösseren Engpässen, wo wir im Moment dran dürfen arbeiten. Und das Spannende ist ja eigentlich auch, das im laufenden Betrieb oder in dem Sinne im Flug zu machen, weil parallel laufen natürlich logisch, die Kundenprojekte alle weiter und die haben auch immer eine gewisse Dynamik und gewisse Auswirkungen, die du da irgendwie auch noch musst nebendurch einreihen.
Ich habe auch gesehen auf eurer Webseite, ihr sucht auch ein oder zwei Stellen, habt ihr gerade ausgeschrieben.
Ja.
Ist das aktuell bei euch noch oder ist das ein Engpass, die guten, richtigen Leute zu finden oder ist das einfacher, wie es auch schon war?
Es hat jetzt gerade ein bisschen gedreht in meiner Wahrnehmung. Also es kommen viel mehr Dossier rein, wo du musst sagen, das ist jetzt mal auch ein Blick wert. Also es gibt so eine gewisse Verschiebung im Markt. Das spüren wir im Moment. Wir sind bis jetzt immer sehr selektiv gewesen, mit Leuten dazuzunehmen, weil wir finden, es ist extrem wichtig, jemanden ins Team hineinzunehmen, der von der Kultur her passt. Und wir sind halt.
Ja, und bei 12 hat das viel einen grösseren Einfluss und Impact, wie wenn man 200 ist.
Richtig, ja, genau. Ja. Und du hast auch ein bisschen, soll ich sagen, du hast in diesen kleineren Unternehmen hast du ein bisschen andere Kopfformen halt, als in einem grösseren. Also bei uns, musst du dir irgendwie nicht schade sein, halt, wenn du mal irgendetwas musst machen, wo jetzt nicht gerade in deinem Stellenprofil innen steht. Ja. Also, heisst nicht, dass du musst Kaffeemaschine putzen, aber vielleicht, musst halt mal irgendwo mit an einen Kundenworkshop kommen, wo jetzt du irgendwo nicht gerade das in deinem Stellenprofil innen hast. Und ich habe bis jetzt immer das Glück gehabt, Leute zu finden, die an dem Spass haben, die so ein bisschen interessiert sind, aber vielleicht ein bisschen andere Rollen auch noch wahrzunehmen. Und von dort her sind wir dort sehr, sehr selektiv, ja. Genau. Aber ich spüre, dass viel mehr so Dossiers im Moment kommen, wo man muss sagen, das wäre jetzt eigentlich noch interessant. Ja.
Sehr schön. Reto, vielen Dank für den Einblick hier in einen, ich habe mir es aufgeschrieben, so eine kleine Perle, würde ich sagen.
Danke,
das ist schön. So ein bisschen mein Eindruck. Das ist so ein mein Eindruck. Jetzt aufgrund von dem Gespräch und was du uns da geschildert und erzählt hast. Und vor allem, wünsche ich dir auch gutes Gelingen da bei deinen, sag ich mal, visionären Überlegungen jetzt, wo es soll hergehen. Und ja, weiterhin viel Erfolg mit eurer Firma.
Merci für Maurs, für das Gespräch und für die guten Wünsche. Und wünsche dir natürlich auch alles Mögliche Schöne für deine Zukunft. Ja, danke.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in dem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.